sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zu Folge 62 von Sideline, dem USL Podcast. Wie immer werden wir gehostet von meinsportpodcast.de und wie seit 61 Folgen und auch der heutigen immer mit dabei, die liebe Anne.
Hallo.
Und ich, der Shadow Wolf. Bevor wir euch heute in die wunderbare Fußballwelt der USL mitnehmen wollen, haben wir eine kleine Transfer-Doppelmeldung, die sich ein bisschen kurios und vielleicht auch unter Umständen fragwürdig liest. Die Jungs von Oakland Roots aus der USL haben zwei Spieler in die Bundesliga abgegeben oder zu Bundesliga-Vereinen abgegeben. Und wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, wirkt das ein bisschen schräg. Was ist dir denn da aufgefallen, lieber Anne?
Also mir ist vor allem jetzt die letzte Verpflichtung aufgefallen und anhand dessen ist uns dann auch die andere Verpflichtung aufgefallen, weil das war ja schon wahrscheinlich länger bekannt. Ich sage deshalb wahrscheinlich, weil es gab jetzt doch mehr Verpflichtungen. Vielleicht verwechseln wir was. Aber es war ja schon länger bekannt, dass Ethan Kohler zu Werder Bremen wechseln wird. Und Oakland gab, ich habe es gestern bei Instagram gesehen, also zum heutigen Zeitpunkt der Aufnahme, heute ist Dienstag, das heißt am Montag hatten sie es am Sonntag bei Instagram veröffentlicht und da hatte ich es dann gesehen. Und war allerdings ein wenig verwundert, weil mir da aufgefallen ist, dass Werder Bremen diese Verpflichtung nicht bei Instagram gepostet hatte. Normalerweise ist es ja immer so, das abgebende Team verkündet den Abgang, der Spieler selbst verkündet seinen Wechsel und natürlich das neue Team verkündet ebenso diesen Wechsel. Part 1 und 2 hat stattgefunden, Part 3 bis dato nicht. Und das hatte ich Wolf jetzt im Vorgespräch erzählt, dass ich das irgendwie auch komisch fand. Und ja, dann ist uns da noch jemand aufgefallen.
Und zwar ist der Spieler namens Drew Murray from Oakland zum SC Freiburg gewechselt. Und beide Transfers wurden jetzt aufgrund der quasi europäischen Transferphasen zu Anfang Juli vollzogen. Der Transfer von Kohler wurde bei Bremen schon Mitte Juni öffentlich gemacht. Von Murray konnte ich das Ganze bisher nicht finden. Das Interessante bei den beiden Spielern ist ein gewisser Werdegang. Denn beide Spieler, Drew Murray ist ein 17-jähriger Innenverteidiger und Ethan Kohler ein 18-jähriger Mittelfeldspieler. Beide kamen erst in diesem Januar von der Akademie der San Jose Earthquakes, der MLS, zu Oakland Roots, haben beide nicht wirklich gespielt. Also ein Spieler, das müsste Kohler gewesen sein, hat 90 Minuten im Open Cup gespielt und Murray insgesamt 178 Minuten in USL und Open Cup. Und beide Spieler sind halt jetzt unter 18 oder gerade mal 18 geworden, in die Bundesliga gewechselt, zu Freiburg und zu Bremen, nachdem sie ein halbes Jahr überhaupt bei Oakland waren und keine Rolle gespielt haben. Und das finde ich ehrlich gesagt schräg. Also zum einen, dass die beiden jetzt wirklich dahin wechseln, zum anderen, dass man von denen auch nichts wirklich mitbekommen hat. Und mit Blick auf deren schulischen Laufbahnen und das, was man von ihnen erwarten kann, finde ich das Ganze irgendwie, ich will nicht fragwürdig sagen, aber irgendwie fragenaufwerbend.
Na gut, aber was ich vermute, Bremen hat die Verkündung von Kohler nur in kurzen Tweets oder in einem Tweet gemacht, auf Instagram völlig verzichtet. Also ich habe ihn halt auf Instagram nicht dazu gefunden. Und so vermute ich ehrlich gesagt, wird es auch bei beiden sein, dass sie bei beiden, bei Freiburg und bei Bremen gar nicht so die große Rolle spielen werden, zumindest nicht fürs erste Team, sondern ja tendenziell eher für die Jugendmannschaften oder fürs zweite Team angedacht sind, um da erstmal Erfahrungen zu sammeln. Aber so richtig clever finde ich es ehrlich gesagt auch nicht. Also mit 17 die Staaten verlassen, ich gehe davon aus, er hat seinen Highschool-Abschluss noch nicht. mit der 18, gut, vielleicht hat er ihn jetzt gerade gemacht, aber da wäre auf jeden Fall noch Zeit gewesen, dass sie bei Oakland hätten Profi-Erfahrung sammeln können, um dann ein oder zwei Jahre später zu wechseln.
Gehe ich vollkommen mit, auch weil beide, wie gesagt, bisher keine Rolle gespielt haben für Oakland. Also auch da maximal in der Academy vielleicht zum Laufen gekommen sind und jetzt den Sprung in den europäischen Fußball machen werden. Ich bin gespannt, ob sie in den zweiten Mannschaften da regelmäßige Einsatzzeit bekommen, finde es aber trotzdem irgendwie einen komischen Werdegang. Also in einem halben Jahr von der San Jose Academy ohne wirkliche Relevanz bei Oakland, ein halbes Jahr später zu Bundesliga-Clubs zu wechseln. Irgendwie komisch.
Ist es vielleicht auch einfach eine Strategie von Oakland gewesen? Weil sie jetzt eine gewisse Transferpauschale wahrscheinlich auch bekommen werden? Und sie vielleicht mit den Spielern schon vereinbart hatten, so hey, ihr spielt zwar vielleicht bei uns im ersten Team nicht die größte Rolle, dürft dabei aber in den Jugendteams natürlich weiter trainieren, euch da weiter nach vorne bringen. Und dann wechselt ihr und wir unterstützen euch dabei und haben dann davon auch ein bisschen monetär was.
Wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Bin trotzdem gespannt, was die Spieler dann langfristig zeigen können oder leisten werden.
Es wäre halt so ein bisschen was, um die Earthquakes auszustechen, weil die dann natürlich umso weniger bekommen.
Ein guter Punkt, hast du recht. Aber lass uns doch von den verwirrenden Zeiten der Transfers in den doch recht einfach nachvollziehbaren Bereich der Fußballanalyse übergehen. Denn in der USL, und damit sind die Championship und die League One diese Woche gemeint, gab es einige interessante Spiele und wir haben euch welche rausgesucht. Und ich würde sagen, wir starten mit Tulsa gegen Detroit. An sich eine Partie von zwei eher Kellerkindern aus dem Osten. Vor der Partie, Tulsa hatte zuletzt 3 Spiele in Serie verloren, gern noch mit 3 bis 4 Gegentoren. Und sie hatten zu Gast Detroit, mit dem sie vor kurzem erst Spieler getauscht haben. So ging Dario Suarez und ich glaube Lee Wise zu Detroit und McCabe kam zu Tulsa. Und das war jetzt die erste Partie quasi nach diesem besonderen Trade. Und wie würdest du sagen, liebe Anne, wie hat sie dir gefallen?
Das war auf jeden Fall eine Partie mit schönen Toren. Was mir aber aufgefallen ist, dass beide Teams jeweils recht lange gebraucht haben, um in die Partie zurückzufinden. Also in der ersten Halbzeit hat es schon über 30 Minuten gedauert, bis da die erste sehr nennenswerte Aktion kam. Aktionen kamen. Dann kam die Halbzeit und danach hat es wieder recht lang gedauert, also auch wieder roundabout 20 Minuten, bis es dann auch dort wieder weiter anlief. Also die Unterbrechung hat ihnen nicht so gut getan. Sie wollten da lieber im Flow bleiben und lieber durchspielen. Am Ende ist es aber dann, wie gesagt, eine Partie mit schönen Toren geworden.
Gehe ich komplett mit. Ich muss sagen, ich hatte die Partie live gesehen und die Stimmung war auch von Anfang bis Ende ziemlich gut, was das Stadion angeht. Es waren viele Fans da, es gab ja von Anfang bis Ende auch viel Getrommel und Gesinge von den Fans, was nicht ganz selbstverständlich war, nachdem die Stimmung ziemlich im Kochen war vor dem Spiel, was den Club angeht. Und ich muss zugeben, ein Spieler hat mich besonders tatsächlich begeistert und ich bin gespannt, wie der sich schlagen wird. Aber lass uns doch vielleicht mal mit den ersten relevanten Szenen anfangen. In der 30. Minute hatte Detroit eigentlich ein ziemlich sicheres Tor, aber Tete, ein Innenverteidiger von Tulsa, konnte gerade noch im Rutschen den Ball auf der Linie klären, was erstmal für ein bisschen Aufregung gesorgt hat, weil auch da geguckt worden ist, ob der Ball dann quasi schon hinter der Linie war. Und das war so ein bisschen, man könnte sagen, der erste große Wachmacher der Partie.
Wobei ich da ehrlich gesagt die Reaktion von seinen Gegenspielern auch merkwürdig fand. Man konnte auch auf dem Platz stehend durchaus sehen, dass der Ball nicht hinter der Linie war. Er hat die Linie meines Erachtens nach noch nicht mal berührt. Und das war jetzt, fand ich, nicht so die enge Geschichte, dass man da rechtfertigen würde, warum sie dann plötzlich anfangen, mit dem Schiedsrichter deshalb so zu diskutieren.
Gehe ich tatsächlich vollkommen mit, würde ich dir sogar so unterschreiben. Es dauerte dann allerdings nicht lange, bis es das erste Tor gab. Und auch das war Jetzt nicht so spektakulär, sondern eher die Vorarbeit, könnte man sagen. Denn Tulsa hat einen langen Ball rausgeschlagen, von der eigenen Abwehr bis zur rechten Seite des Strafraums von Detroit. Eric Bird bekommt den Ball oder rennt zum Ball. Und der Keeper von Detroit rennt raus, versucht zum Ball zu kommen, berührt allerdings, oder man könnte sagen, ja, sorgt eher dafür, dass Eric Bird nicht zum Schuss kommt und darüber den Spieler foulen muss. So dass es dann einen Foul-Elfmeter und eine gelbe Karte für Steinwascher gab. Und der Foul-Elfmeter von Goodrum war dann drin. Ich muss dich fragen, liebe Anne, was war das deiner Meinung nach für eine Aktion? Und was für eine Farbe haben die Armbereiche von dem Trikot von dem Torwart? Weil ich finde, die passen nicht zusammen. Also Trikot und die Armbereiche sieht gruselig aus.
Ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich habe mir kein Foto von seinen Armbereichen ausgedruckt. Wenn du eine Farbanalyse willst, dann sag künftig einfach vorher Bescheid, dann drucke ich da ein Foto aus und kann es analysieren. Ja, ansonsten war natürlich nicht so richtig clever gemacht. Aber gut, passiert. Gab ja dafür noch andere schöne, sehenswerte Aktionen. Eine davon war nämlich 4 Minuten später etwa, schon in der 40. Minute. Dort war es ein Freistoß, der aber erstmal so Richtung Grundlinie geht. Allerdings ist das nicht das Ende dieser Situation, sondern von der Grundlinie aus wird er zu in Richtung von Lewis gespielt, geschossen, was auch immer. Und der köpft ihn Richtung Tor. Der Torhüter versucht das natürlich zu verhindern und faustet den Ball so irgendwie mehr oder weniger weg. Auf jeden Fall kommt er wieder direkt zu Lewis zurück, der den Ball richtig gut Volley nehmen kann und dann ordentlich einschenkt. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Tor geworden, was ich so am Anfang der Situation nicht erwartet hatte. Es geht sehr schnell alles und sieht, also es ist so ein richtig schönes Tor aus der Kategorie, es gab mehrere Chancen, dieses Tor zu verhindern oder zu vergeigen. Aber weder ist es verhindert worden, noch ist es vergeigt worden, sondern man hat sie dann letztendlich ganz gut genutzt.
Würde ich so unterschreiben. War ein sehr schöner Seitverzieher von Lewis. Die Partie ging dann eine Weile hin und her, ging auch dann zwischendurch in die Pause. Und es dauerte knappe, ja, man könnte sagen, 30 Minuten nach dem Wiederanpfiff, bis das nächste Tor gefallen ist. Und zwar dann in Minute 74, ebenfalls für Detroit. Auch hier wieder ein Freistoß, der maßgeblich wichtig war. Der Ball kommt zum rechten Pfosten von Tulsa und wird da aus großer Distanz eingeschoben, nachdem Tulsa so ein bisschen, wie ich fand, die Orientierung verloren hat. Und damit konnte dann Detroit das Spiel drehen, innerhalb von, ja, knapp, wenn man die Pause rausrechnet, 35 Minuten.
Freistöße waren auf jeden Fall was für Detroit in dieser Partie. Allerdings gab es auch einen Philip Goodrum, der sehr gut aufgelegt war an dem Tag. Und seine Mitspieler ebenfalls, weil in der 82. Minute, also 8 Minuten nachdem Detroit in Führung gegangen war, bekam Goodrum einen sehr, sehr langen Ball nach vorne gespielt und er hatte sich sehr gut freigelaufen in der Situation, kann den Ball dementsprechend gut annehmen, hat ausreichend Platz und macht das, was er nutzen oder was er machen soll. Er macht das Tor. Das war auch gut schnell gespielt und auch schön genau gespielt und dementsprechend auch wieder ein doch ganz nettes Tor.
Ein klassischer Flugkopfball, könnte man sagen. Also die Flanke von Dyer kam punktgenau. Goodrum läuft sich frei und köpft den Ball dann richtig schön mittig ins Tor von Steinwascher. Wie ich fand, das schönste, rausgespielteste Tor kam dann 7 Minuten später, in Minute 89, denn Tulsa hat durch das 2-2 wieder ein bisschen Mut gewonnen und dann gab es eine sehr schöne Doppelaktion von Marcus Epps und Philip Goodrum. Epps außerhalb vom Strafraum passt den Ball zu Goodrum, der dann im Strafraum ein bisschen frei hatte. Goodrum läuft, sieht, dass sich Epps in der Mitte Richtung, ja, rechten Pfosten bewegt, ungefähr, macht einen Rückpass quasi mit der Hacke, ohne selber quasi hinzugucken. Epps bekommt den Ball in der Mitte, steht völlig frei weil die Spieler quasi alle bei Goodrum waren, und zieht den Ball an den rechten Pfosten, wo er reingeht und damit das 3-2-Siegtor macht. Und da fand ich die Vorausarbeit von beiden Spielern und den quasi Hackenpass von Goodrum echt sehr, sehr gut gemacht.
Goodrum in der Partie sehr, sehr stark und hat ja dann tatsächlich auch dazu beigetragen, dass sein Team gewinnt.
Und wurde auch Spieler der Woche, das ist gerade quasi vor ein paar Minuten bekannt gegeben worden.
Durchaus verdient.
War ein nicht zwingend zu erwartender Sieg von Tulsa und, wie ich fand, doch eine sehr unterhaltsame Partie von zwei Mannschaften, die um den Playoff-Platz noch sehr viel kämpfen müssen. Und ich glaube, durchaus eine sehenswerte Partie auch zum Nachschauen für eventuelle Zuhörer.
Ja, genau.
Wollen wir noch kurz in die Runde von Indy gegen San Diego starten oder gönnen wir uns da eine kleine Pause, bevor wir dann zum, nennen wir es mal, seltsamen Karten-Foul- und Elfmeterspektakel übergehen?
Wir können Indy San Diego recht kurz machen, weil ich finde, dass diese Partie von einer Person beeinflusst wurde. Leider eben nicht zum Positiven. Und da war es in meinen Augen leider der Schiedsrichter. Ich finde es immer total blöd, das zu sagen, dass der Schiedsrichter irgendwie die Partie beeinflusst hat. Aber in dem Fall fand ich, war das leider der Fall. Weil er mehrfach Aktionen hatte, wo er Entscheidungen getroffen hat, ohne gewisse Vorkonstellationen wahrscheinlich gar nicht entstanden wären oder die er in anderen Spielen anders treffen würde, sich in dieser Partie aber dazu entschieden hat und diese jeweils dann zu erheblichen Konsequenzen geführt haben. Als Beispiel, in der 32. Minute bekommt Charlie Adams einen Elfmeter zugesprochen. Und die Situation, wie das passiert ist, ist so ein Ding, wo ich ehrlich gesagt glaube, dass das aus der Voraktion resultiert. Weil ein San Diego-Spieler wird gefoult. Das ist auch deutlich erkennbar als Foul, könnte man geben. Der Schiedsrichter zeigt aber Vorteil an. Die Partie läuft weiter. Und dann, ich weiß gar nicht, ob es Charlie Adams selbst war oder ob es ein anderer Spieler von San Diego war. Auf jeden Fall befindet er sich mit dem Ball im Strafraum. Und ein Indie-Spieler, ein Verteidiger, läuft zu ihm und ja, stellt das Bein hin oder geht mit dem Bein in seine Richtung und der San Diego-Spieler fällt. Das ist in meinen Augen, man konnte es leider natürlich nicht hundertprozentig sehen, aber in meinen Augen war das definitiv viel zu wenig, um da einen Elfmeter zu geben. Ich vermute aber, dass das aus der Voraktion noch kam, dass er sozusagen quasi den Vorteil jetzt dann doch nicht mehr gegeben hat, sondern daraus einfach direkt einen Elfmeter dann gemacht hat. Ich fand es echt ein bisschen schwierig, an der Stelle jetzt dafür einen Elfmeter zu geben. Das war dann auch zu sehr gewollt von San Diego, da in der Situation den Elfmeter zu bekommen. Und war ja auch erfolgreich, deswegen führten sie dann nach 32 Minuten mit 1-0. Dann gab es noch ein zweites Tor von San Diego. Das war gut gemacht. Da haben sie einfach gut durchgespielt in den Strafraum und die Chance genutzt. Da gibt es gar keine Diskussion dran. Dann allerdings gab es in der 58. Minute eine rote Karte. Und diese rote Karte finde ich auch ein bisschen schwierig. Man befindet sich ja so etwa zwischen dem Strafraum und der Mittellinie. Und ein Verteidiger von Indy foult einen Spieler von San Diego. Das ist unbestritten. Da kann man durchaus auch, finde ich, die gelbe Karte geben. Und natürlich einen Freistoß, alles in Ordnung. Er bekommt allerdings die rote Karte. Vermutlich aus dem Gedanken heraus, dass er der letzte Spieler sei. Ist er in meinen Augen aber nicht, weil da noch mindestens ein weiterer Verteidiger auf der Höhe ist, eigentlich sogar noch einen Schritt weiter. Und da es noch genug Verteidiger gegeben hätte, die dort noch in die Situation mit hätten eingreifen können, zumal es ja auch noch recht weit zum Tor war. Also war schon eine sehr harte Entscheidung wieder. Ich wollte fragen, ob du bis dato irgendwelche Widersprüche hast?
Nee, überhaupt nicht. Ich möchte nur eine weitere seltsame oder etwas in meinen Augen schwierige Entscheidung anfügen, die aber danach kam.
Nur zu.
Denn Indy war in Unterzahl, hatte aber nach der roten Karte einen wichtigen Spieler eingewechselt, und zwar Solomon Asante, der zu Phoenix-Zeiten in etwas mehr als 100 Spielen 100 Scorer gemacht hat. Bei Indy ist er mir noch nicht so mega groß aufgefallen, in der Partie allerdings schon. Und in der 64. Minute gab es einen Elfmeter durch ihn oder für ihn, wo ich mich echt gefragt habe, was ich davon halten soll. Denn einerseits liefert sich San Diego einen, man könnte sagen, klassischen Abwehrfehler. Der Innenverteidiger passt zum nächsten Mitspieler, der passt direkt zurück. Asante rennt dahin, um den Ball zu bekommen. Er und ich meine Kyle Adams waren das, gehen so ein bisschen aneinander ran und versuchen sich gegenseitig den Ball wegzunehmen. So viel, so gut. Beide drehen sich auch ein bisschen hin und her, wobei dann Adams Asante ganz sanft und für 10 Mikrosekunden am Mund berührt. Und Asante fasst sich dann quasi an den Mund und lässt sich zu Boden fallen, wofür er dann den Foul-Elfmeter zugesprochen kam. Es ist schwer zu sehen, ob da vielleicht wirklich irgendwas Ernsthaftes passiert ist. Keine Ahnung, Zahn eingedrückt oder ähnliches. Aber ich fand schon, dass er diesen Elfmeter doch sehr haben wollte. Und weiß nicht, was ich davon halten soll.
Da würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Das ist also die Situation, wo quasi die Hand da Richtung Gesicht kommt, ist in meinen Augen keine Tätigkeit. Also da war nichts beabsichtigt, sondern das passiert aus der leichten Rangelei, die sie da haben, heraus. Beide zerren da aneinander. Man hätte auch theoretisch einen Stürmer vollgeben können, weil Asante da jetzt nicht derjenige ist, der in irgendeiner Art und Weise zurückstecken würde. Und er ist auch derjenige, der, finde ich, aktiver in diese Situation reingeht und sich dementsprechend auch fallen lässt, was schon auch unnötig ist. Also den wollte er definitiv haben. Und hat ihn ja dann auch bekommen.
Aiden Quinn schießt dann das 1:2 für Indy. Und nicht wirklich viel später gibt es einen erneuten Elfmeter für Indy, der allerdings, wie ich fand, da berechtigt gewesen ist.
Ich habe eine Vermutung, welcher Spieler es war.
Wieder Asante. Also Asante kam an den Ball, war im Strafraum, wird diesmal, ich glaube, da waren wir uns recht einig, ja, ungerecht oder unnötig vom Ball getrennt von San Diego. Und diesmal macht Quinn erneut das nächste Tor. Aber da würde ich schon sagen, war der Elfmeter okay.
Ja, fand ich auch. Also er wird da am Fuß getroffen, stürzt deshalb. Das ist in Ordnung, dafür kann man den Elfmeter geben. Ist halt nicht clever verteidigt. Und im Vergleich zu der Situation davor, da liegen Welten dazwischen.
Unterm Strich kann sich Indy über so eine Unterzahl von einem 0-2 noch auf ein 2-2 retten und klaut so San Diego 2 wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenführung in der Western Conference. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir uns ein kleines Päuschen gönnen. Und dann geht es zu einer weiteren, doch sehr torreichen Partie in die USA Championship. Und vielleicht, oder höchstwahrscheinlich, gehen wir dann mal wieder eine Runde runter in die Tiefen der USA League One. Bis gleich.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Wir bleiben noch für eine Partie in der USL Championship. Und zwar gab es am Wochenende die Partie zwischen Phoenix Rising und dem Memphis 901 FC. Phoenix, man könnte sagen, auf dem Vorjahresniveau unterwegs. Nicht wirklich grottenschlecht, aber auch nicht wirklich gut. Und Memphis hat unter neuen Trainer zu neuen Höchstformen aufgewunden, die man in der Saison bisher oft nicht hatte. Das waren die Voraussetzungen vor der Partie. Würdest du sagen, dass Memphis überzeugen konnte oder dass Phoenix vielleicht doch ein wenig überraschend stark wirkte?
Na gut, wenn man das Ergebnis kennt, weiß man natürlich, dass das eine mehr als rhetorische Frage ist, weil Memphis kein gültiges Tor geschossen hat und dementsprechend natürlich überhaupt nicht überzeugen konnte. Und Phoenix hat ein paar mehr Tore geschossen und wusste, die Stärken einzuschätzen, die sie haben. Was mir generell dieser Partie aufgefallen ist, Memphis, vor allem die Verteidigung, existierte in dieser Partie nicht. Und wir können ja mal wieder die Frage in den Raum werfen, warum spielt Bill Hamid nicht?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Er war in der Partie gegen Charleston auch nur auf der Bank und dafür für mehrere Spiele nicht mal im Kader. Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Das ist auf jeden Fall sehr verschenktes Potenzial. Und ich glaube, die Partie hätte auch anders verlaufen können, wenn ein Bill Hamid im Tor gewesen wäre.
Gehe ich mit, tatsächlich, gehe ich mit. Ja, Phoenix hat ja dieses Jahr ein neues Stadion bekommen, oder zu dieser Saison, und wirkt da in den Heimspielen meistens doch recht stabil. Und ich glaube, in der Partie hätten sie nicht viel besser spielen können. In der 13. Minute bereits schießt Phoenix das erste Tor. Da muss man sagen, es war ein schönes Tor, aber Memphis hat nicht wirklich ansatzweise Interesse gehabt, das Ding zu verteidigen. Munjoma, der gute Mann von Phoenix, bekam den Ball, konnte sehr entspannt durch den Platz laufen, steht dann recht mittig vom Strafraum und zieht mit dem Ball immer ganz entspannt nach rechts oben ab. Der Ball geht wie ein Strahl rechts oben rein zum 1:0. Und beim gefühlten 10-minütigen Sololauf haben die Memphis-Spieler ihn auch nur wirklich begleitet. Und daher muss man schon sagen, Torwart konnte da nicht viel machen, aber die Abwehr hatte nicht wirklich Interesse, ihn da ernsthaft vom Ball zu trennen.
Ja, es hatte in der Szene, fand ich, nur einen Verteidiger, oder ich glaube noch nicht mehr Verteidiger, ich glaube, er ist Mittelfeldspieler, gegeben, der ein bisschen Ansatz einer Verteidigung gezeigt hatte, aber ansonsten Memphis war da, aber nicht aktiv. Es ging weiter mit einem Tor, ganz überraschend. In der 22. Minute ist es, ja, die Situation, wo ich sagen würde, einem Bill Hamid wäre das vielleicht so nicht passiert. Es gibt einen Freistoß, der Torhüter lässt den Ball abprallen und Harvey ist dann derjenige, der als erster reagiert und als erster am Ball ist und den Ball dann oben einschenken kann. Es passiert leider recht oft, aber vielleicht sollte es nicht mehr passieren. Sonst machst du es deinen Gegnern einfach viel zu leicht und in der Situation war es der Fall.
Es dauerte knapp 18 Minuten, bis Memphis die Möglichkeit hatte, selber mal ein Tor zu schießen. Es gab einen langen Ball in den Strafraum, da Costa war frei, zieht ab und trifft. Nur war der Pass meines Wissens auch für mich als abseits hassenden und freiwillig degradierenden Menschen so klar abseits, dass ich mich schon fragte, warum man da das wirklich noch gefühlt anzweifeln wollte aus Memphis Sicht. Und also das einzige wirklich relevante Torschönchen von Memphis im ganzen Spiel war meilenweit abseits. Und damit auch kein Rettungsseil, an dem sich die Gäste festhalten konnten.
Na gut, vielleicht war das Anzweifeln ihr verzweifeltes Seil, was sie noch hatten, um überhaupt ein Tor in dieser Partie machen zu können. Es ging danach weiter mit einem Tor, allerdings kein Tor für Memphis. In der 42. Minute, also etwa 2 Minuten, nachdem das vermeintliche Abseitstor gefallen war, wird der Ball sehr gut zu Tiger durchgespielt, der sich sehr gut gegen den Verteidiger und gegen den Torhüter durchsetzt und dann das Tor macht. Und dementsprechend steht es nach 42 Minuten dann 3:0.
Zum Glück für Memphis gab es dann eine Pause, sodass natürlich noch weitere Tore in der ersten Halbzeit fallen konnten. Es dauerte allerdings nur 13 Minuten in der zweiten Halbzeit, bis Phoenix erneut getroffen hat. Man sah so ein bisschen ein Muster in diesem Spiel. Lange Bälle, Überzahl oder gute Spieler im Strafraum, und das war's dann eigentlich auch schon. Denn in der 56. Minute gab's einen langen Pass aus der eigenen Abwehr von Phoenix in den Strafraum von Memphis. Gallardo kriegt den Ball im rechten Strafraumeck, zieht ein bisschen in die Mitte. Der Keeper kommt raus und der Ball geht links unten rein. Einfach gemacht, einfach geschossen. Und das dann, ja, 4:0 für Phoenix.
Wenige Minuten später wieder eine recht ähnliche Aktion. Wieder ein langer Ball, wieder auf Gaiano, der aber einen guten Überblick hat. Und außerdem hält er sich an die Regel, die Phoenix an diesem Tag offensichtlich sich auferlegt hatte. Keiner schießt mehr als ein Tor, jeder darf mal. Und er hatte ein bisschen Mitleid mit Danny Trejo, weil der hatte bis dato noch kein Tor. Macht er so einen Querpass innerhalb des Strafraums und dann schafft auch ein Danny Trejo das Tor mal zu treffen.
Und dabei blieb es dann für knappe 30 Minuten, bis in Minute 89 dann das letzte Tor der Partie fiel und Phoenix das halbe Dutzend vollgemacht hat. Varela kriegt den Ball in der Mitte vom Strafraum, tanzt sich ein bisschen frei, zieht ab und schießt damit das 6:0. Und auch hier kam der Keeper wieder raus. Und man muss sagen, in allen diesen wirklichen Toren sah er zum einen nie wirklich gut aus, war aber zum anderen irgendwie gefühlt der Einzige, der noch versucht hat, irgendwas dagegen zu machen. Auch wenn durch seine teilweisen Aktionen die Tore erst wirklich, ja, wirklich möglich gewesen sind. Muss man ihm schon anerkennen, er war wirklich der Einzige, der Interesse hatte, vielleicht wenigstens ein bisschen zu verteidigen. Weil die Memphis-Verteidiger haben das nicht beruflich gemacht.
Ja, die wollten sich das Stadion mal ansehen.
Ja, unterm Strich gewinnt Phoenix sehr überzeugend zu Hause mit 6:0 gegen Memphis. Memphis wird damit ein bisschen abgedrosselt, was den Kampf um die Tabellenführung im Osten angeht. Und Phoenix sammelt wichtige Punkte für das Playoff-Rennen in der Western Conference. Bin ehrlich, vor der Partie hätte ich durchaus Memphis einen Sieg zugetraut. Einfach weil Phoenix halt immer noch nicht wirklich überzeugend wirkt. Aber sich dann so hart abschießen zu lassen, das war schon krass, muss man sagen.
Ich hätte ehrlich gesagt vor der Partie auch gedacht, dass Memphis das gewinnen könnte. Oder wenn Phoenix einen guten Tag hat, die sie ja vereinzelt auch schon mal hatten, dass Phoenix das Spiel gewinnen kann. Aber die Höhe war definitiv sehr überraschend.
Und dann kommen wir zu einer Partie, die ich sehr unterhaltsam fand, auch ohne die Partie bis heute wirklich relevant betrachtet zu haben. In der USA League One, in der dritten Liga, gab es die Partie zwischen Lexington und zwischen Tormenta. Tormenta seines Zeichens immer noch Meister, allerdings aktuell nicht wirklich gut drauf, traf auf Lexington ein anderes Kellerkind. Und wie man es so kennt im US-Fußball grundsätzlich, ist ja Trash-Talk sehr beliebt. Und einer der Hosts vom The USL Show Podcast und generell sehr groß in der League One Medienszene hat eine Art Wrestling-Promo gemacht gegen das Maskottchen von Tormenta. Und die Promo war wirklich gut. Trotzdem haben sich alle gefragt, was wird das Maskottchen machen? Denn das ist schon, nennen wir es mal, recht aktiv auf Social Media, was irgendwelche Kommentare und Kriteleien angeht. Dann gab es diese Partie, über die wir gleich reden, und dann hat sich das Maskottchen nach der Partie Zeit genommen, dieses quasi Wrestling-Promo-Video vom Lexington SG-Member quasi zu nehmen und darauf die eigene Promo drauf zu machen. Und ich sag mal so, es gab dann einige, die geschrieben haben, der Tyler Crane, so heißt der, so wird sich wahrscheinlich jetzt ein neues Berufsumfeld suchen müssen. Und das fand ich halt irgendwie sehr lustig in der ganzen Drumherum-Betrachtung.
Also, Trash-Talk geht ja manchmal schon auch unter die Gürtellinie. Und solange da alle damit einverstanden sind und wirklich auch nur Leute beteiligt werden, die damit einverstanden sind, ist es ja auch immer total fein. Das ist ja manchmal auch, macht schon sehr viel Spaß. Und als Member von einer Supportersgruppe Maskottchen vom Gegner in Anführungsstrichen ein bisschen anzupöbeln, das ist ja nicht mal wirklich pöbeln, sondern ja, so eine Ansage zu machen vor der Partie, ist aber auch schon eine sehr witzige Idee. Und du hattest mir das Video ja geschickt. Ich fand es durchaus unterhaltsam. Nach dem Ergebnis war es natürlich nochmal umso mehr unterhaltsamer. Aber ich finde, also am Ende sind dann beide doch irgendwie, können da beide als Gewinner rausgehen, weil sie einen Fokus auf ein Spiel gebracht haben, was sonst wahrscheinlich gar nicht so in Beachtung gekommen wäre. Gut, vielleicht auch anhand des Ergebnisses, aber die Promo dazu hat dann natürlich noch mal mehr geholfen, dass es interessanter wird.
Stimme ich dir zu, kann ich nur empfehlen. Guckt euch das gerne an. Wenn ihr wollt, bei Twitter Bolt the Ibis, so heißt das Maskottchen von Tormenta, da findet ihr sowohl die originale Promo als auch die quasi Wrestling-Promo vom Maskottchen. Sehr unterhaltsam zum Angucken. Aber lass uns zurück zu unserer eigentlichen Sportart gehen, zum Fußball. Wie hat dir denn Tormenta in der Partie gefallen?
Sie haben ein paar Tore gemacht, auch ein paar ganz nette Tore. Ich fand sie tatsächlich überraschend stark, um da mal ein bisschen ehrlicher zu sein. So nach den letzten Monaten hätte ich das nicht gedacht, vor allem auch nicht auswärts. Sie können da schon mit stolz erhobener Brust davonfliegen, wenn sie ein Ibis sind.
Ich bleibe dabei, sie sind eigentlich ein Pelikan. Also ich bin bis heute nicht der Meinung, dass das Wappentier von Tormenta ein Ibis ist und eher ein Pelikan. Aber darüber diskutiert die Community seit Jahren, ehrlich gesagt. Die erste relevante Torszene war auch etwas kurios, denn in der 4. Minute hatte Tormenta einen Freistoß bekommen im Strafraum von Lexington. Lexington hat sich quasi in der innersten Box aufgestellt, um eine Mauer zu bilden, damit der Ball quasi nicht aus einem halben Meter reingeschossen werden konnte. Was macht man dann natürlich? Man passt den Ball in die Mitte, wo dann der quasi ja, Mitspieler recht entspannt aufs Tor ziehen kann und schießt damit das 1:0. Kurios fand ich halt hier, wie dicht quasi der Freistoß vom Tor gewesen ist.
Ja, auf jeden Fall ein sehr merkwürdiger Freistoß. Ich musste mir das mehrfach ansehen, um nochmal zu gucken, ob ich mich dabei in den Linien gerade nicht irre, weil es ist ja natürlich mal wieder auf einem Footballfeld und man hat dann die Soccerlinien eingezogen. Es sieht schon sehr sonderbar aus, muss ich zugeben. Danach gibt es etwas Schönes, nämlich ein weiteres Tor in der 27. Minute. Das ist die ganz klassische Ecke und man setzt zum Kopfball an. Es wird am Ende aber eher so ein kleiner Flugkopfball. Also er springt da sehr gut in den Ball mit und köpft ihn dann ins Tor. Macht er sehr gut, sieht toll aus.
Gehe ich mit. In der 48. Minute, also schon in der zweiten Halbzeit, wird der ehemalige Torschützenkönig der letzten Saison, der diese Saison sehr lange verletzt gewesen ist, Kasaya Sterling einfach mal laufen gelassen von Lexington, läuft in den Strafraum, ist schon eher fast in Richtung linkem Strafraumecke unterwegs und schießt dann aber auf die rechte untere Torwartecke. Und da der Torwart quasi schon eher beim linken Pfosten war als in der Mitte, konnte auch er mit einem quasi Hechtversuch den Ball nicht mehr klären. Und damit macht Sterling das 3:0. Man könnte fast schon sagen, die Vorentscheidung.
Fast, ja. Es fallen noch ein paar Tore. Und das jetzt kommende Tor musst du mir, glaube ich, mal erklären, weil ich nicht ganz verstanden habe, was da tatsächlich passiert ist und man leider auch keine andere Kameraperspektive bekommt. Es ist ein Freistoß in der 60. Minute. Dieser Freistoß wird, wie sich das gehört, er findet außerhalb des Strafraums endlich mal wieder statt und wird auf das Tor geschossen. Dann sieht man die Spieler von Tormenta, die alle Richtung Tor schauen und dann plötzlich irgendwann anfangen zu jubeln. Hinter ihnen stehen noch ein paar Verteidiger von Lexington, die irgendwas machen. So, aber so hundertprozentig kann man es nicht sehen. Und als dann die Spieler von Tormenta jubeln, ist auch klar, da muss es irgendwie anscheinend ein Tor gegeben haben. Und es wird als Eigentor deklariert. Was ist denn das für ein Eigentor? Also was passiert in den gefühlt etlichen Sekunden vor diesem Tor?
Ich habe ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel Ahnung. Für mich sah es so aus, hätte der Tormenta-Spieler den Ball an Schienbein bekommen und von dort wäre er reingegangen. Und da sieht es eher aus bei der Wiederholung, dass sich die dann so ein bisschen über den Haufen laufen, die Spieler grundsätzlich. Aber wie ein Eigentor hätte ich es tatsächlich gar nicht erkannt, um ganz offen zu sein.
Ja, ich auch nicht. Deswegen hat es mich so gewundert.
Also wenn man sich das mehrmals anguckt, könnte es auch sein, dass der Spieler von Tormenta, der den Ball quasi mit dem Schienbein machen würde, vorher von einem Lexington-Spieler abgelaufen wird, von dessen Schienbein das reingeht. Weil der springt quasi vor den einschussbereiten Spieler von Tormenta und von seinem Körper rollt das dann rein. Aber aufgrund der Kameraperspektive könnte man es auch für den Tormenta-Spieler halten, der quasi direkt dahinter steht. Aber mehr erkenne ich da auch ehrlich gesagt nicht.
War es dann das letzte Tor der Partie?
Nein, tatsächlich nicht. TJ Busch, der Nummer 2 Keeper von Tom Hinter, hatte in der 71. eine sehr gute Parade, wie ich finde, nachdem Lexington sich ein bisschen freispielen dann per Hackentrick aufs Tor schießen konnte. Allerdings ging es Ganze nur 3 Minuten später in eine eher ungünstige Richtung für seine Verhältnisse. Denn Lexington hatte einen langen Ball zum rechten Pfosten. Der Ball kullert ein bisschen weiter. Busch springt quasi dahin und versucht, den Ball zu halten. Allerdings kann er den Ball nicht festhalten und von ihm springt der Ball zurück in den Strafraum. Da der Keeper noch am Liegen war, konnte sich Lexington den Ball ganz entspannt schnappen, in die Mitte laufen und dann ins leere Tor einschieben und damit auf 1:4 verkürzen.
Das ist aber tatsächlich gar nicht das letzte Tor der Partie, weil nochmal kurz darauf, in der 78. Minute, erhöht Tomenta wieder auf 1:5 und in dem Fall ist es, dass sie recht zügig zum Konter ansetzen, durch schnelle, aber lange Pässe dann auch sehr schnell am Strafraum sind und dort, ja, kurz vor dem Strafraum einfach direkt mal abziehen, aufs Tor schießen und dann ist der Ball auch drin. Ist ein ganz nettes Tor, aber ja, also von Tomenta an sich ganz gut gemacht. Ich fand jetzt auch nicht von Lexington groß irgendwie schlecht verteidigt oder so. Das ist einfach so ein Tor, was in so einer Partie immer mal fällt und dann auch nicht so tragisch ist.
Gehe ich mit. Am Ende gewinnt das Team von Tomenta mit 5:1 auswärts gegen Lexington. Um euch mal ein kurzes Tabellenbild zu geben. Tomenta hatte vorher 15 Punkte aus 14 Spielen und hat jetzt mit dem Sieg natürlich 18, steht aber immer noch mit 4 Punkten Rückstand auf einen Playoff-Platz da. Lexington selbst hat 14 Punkte, ist also auch nicht sonderlich viel besser oder schlechter gewesen vor dem Spiel. Interessanterweise sind die meisten Top-Teams, die in den letzten Saisons weit vorne waren, unter dem Playoff-Strich. Omaha, die Meisterschaft im Jahr davor hatten, unterm Playoff-Strich, Tomenta und Chattanooga, die Vizemeister sind sogar nur Vorletzter. Was ich interessant finde, dass das immer noch so ist, man das jetzt nicht nur auf so eine Anfangsphase schieben kann.
Aber das macht ja, finde ich, den US-Fußball besonders, dass sich da immer viel nochmal nicht nur verschiebt, sondern auch, dass du nicht jedes Jahr automatisch Meister wirst, sondern dass sich die Teams auch nochmal gut unterschiedlich aufbauen. Und das sieht man, finde ich, bisher in dieser Saison ganz gut.
Stimme ich zu. Hast du sonst noch was zum Männerfußball der USL?
Nö, zum Männerfußball nicht, aber du wolltest mir jetzt vorlesen, wer alles in der USLW in den Playoffs ist und wie die Partien aussehen.
Genau, denn die USLW, die quasi vorprofessionelle Damenliga, hat jetzt die reguläre Saison beendet und die Playoffs beginnen in dieser Woche. Es gibt insgesamt 16 Teams, die teilnehmen und ich lese sie euch gerne mal vor oder die Paarungen lese ich euch vor. Tampa Bay United trifft auf die Jungs vom Tennessee SC. Die Damen. Die U23 von North Carolina Courage aus der NWSL trifft auf den FC Miami City. Morris Elite trifft auf die Long Island Rough Riders. Und dann das quasi Rematch vom Damenspiel der letzten Woche, was wir besprochen haben. Der Eagle FC trifft auf die Damen von den Baltimore Crystals, die ja die spannende 3:4 Partie hatten. Auf der anderen Seite der quasi Playoff-Struktur treffen die Damen von Minnesota Aurora auf Chicago. Indy 11 trifft auf Flint City aus Michigan. Und dann gehen wir nach Kalifornien, denn die San Francisco Glens treffen auf Oakland Soul und Olytown trifft auf Cal Storm. Kurioseste an dieser Sache eigentlich, finde ich, ist, dass ich keine Ahnung habe, wo die Spiele gezeigt werden. Denn bisher wurden die meisten Spiele oder fast alle auf 11 Sports gezeigt, einer Internet-Streaming-Seite. Und ich habe vorhin festgestellt, bei der Vorbereitung für den Podcast, dass es die Seite nicht mehr gibt. Denn wenn man sie aufruft, kommt eine Nachricht, die Seite gibt's nicht mehr. Wenn ihr Lust habt, manche eurer liebsten Wettbewerber gibt's jetzt bei fifa.com. Auch da gibt es nicht wirklich USLW-Spiele oder nicht ansatzweise logisch quasi geordnet. Und wenn man auf dieser Playoff-Strukturseite geht, kann man zwar auf Watch klicken, wird aber nur wieder auf die Playoff-Struktur-Grafik verlinkt. Und das finde ich irgendwie kurios. Man hat es irgendwie geschafft, sich den großen TV- oder Streaming-Anbieter, der fast alles zeigen soll, kurz vor den Playoffs irgendwie nicht mehr vorhandbar hinbekommen. Und das ist irgendwie schräg, weil Eleven gehört angeblich jetzt mit zum DAZN-Konzern, aber irgendwie werden die Spiele anscheinend nicht mehr wirklich gezeigt. Und mit Glück findet man was auf YouTube. Und das ist irgendwie nicht gerade gut, so kurz vor der Playoff-Saison.
Absolut. Also ich hoffe, dass da die USLW schnell eine Lösung findet oder die Teams. Aber das ist ja schon wieder sehr misslich.
Hast du sonst noch irgendwas Spannendes aus der Welt des US-Fußballs?
Also in dieser Woche ist, glaube ich, niemand festgenommen worden. Es gab keine Skandale, keine Teams haben sich aufgelöst. Nö, ich habe nichts weiter.
Ich bin ehrlich, ich habe auch nichts mehr. Und ich glaube, unsere Zuhörer wissen mittlerweile, wo sie uns gerne finden, schreiben, Beschwerdemails zuspammen oder sonst wie auch die Spiele live verfolgen können. Und daher würde ich sagen, vielen Dank geht wie üblich raus an meinen Sportpodcast.de, die diesen wundervollen Podcast hosten. Und ich würde sagen, wenn nichts Dramatisches passiert, hören wir uns dann in einer Woche wieder zu Folge 63 von Sideline, dem USL-Podcast.
Liebesbriefe dürfen uns auch geschickt werden.
Oh ja, gerne Liebesbriefe, aber nur mit beigelegter Schokolade.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.